Duell um Mitternacht. Harry hätte sich nicht träumen lassen, dass er je auf einen Jungen stoßen würde, den er mehr hasste als Dudley, bis er Draco Malfoy kennenlernte. Ein Glück, dass die Erstklässler von Gryffindor nur die Zaubertrankstunden gemeinsam mit den Slytherins hatten und sie sich deshalb nicht allzu lange mit Malfoy abgeben mussten. Wenigstens taten sie es nicht, bis sie am schwarzen Brett ihres Aufenthaltsraumes eine Notiz bemerkten, die sie alle aufstöhnen ließ. Die Flugstunden würden am Donnerstag beginnen und Gryffindor und Slytherin sollten zusammen Unterricht haben. »Das hat mir gerade noch gefehlt«, sagte Harry mit düsterer Stimme. »Genau das, was ich immer wollte, mich vor den Augen Malfoys auf einem Besen lächerlich machen.« Auf das Fliegenlernen hatte er sich mehr gefreut als auf alles andere. »Du weißt doch noch gar nicht, ob du dich lächerlich machst«, sagte Ron vernünftigerweise. »Jedenfalls weiß ich, dass Malfoy immer damit protzt, wie gut er im Quidditch ist. Aber ich wette, das ist alles nur Gerede.« Malfoy sprach in der Tat ausgiebig vom Fliegen. Er beklagte sich lauthals, dass die Erstklässler es nie schafften, in eines der Quidditch-Teams aufgenommen zu werden, und erzählte langatmige Geschichten, die immer damit zu enden schienen, dass er um Haaresbreite irgendwelchen Muggeln in Hubschraubern entkommen war. Allerdings war er nicht der Einzige. Seamus Finnegan jedenfalls ließ durchblicken, dass er den größten Teil seiner Kindheit damit verbracht habe, auf einem Besen übers Land zu brausen. Selbst Ron erzählte jedem, der es hören wollte, wie er auf Charlies altem Besen einmal fast mit einem Drachenflieger zusammengestoßen sei. Alle Schüler aus Zaubererfamilien redeten ständig über Quidditch. Mit Dean Thomas, der auch in ihrem Schlafsaal war, hatte sich Ron bereits einen heftigen Streit über Fußball geliefert. Ron konnte einfach nicht einsehen, was so spannend sein sollte an einem Spiel mit nur einem Ball, bei dem es nicht erlaubt war zu fliegen. Harry hatte Ron dabei erwischt, wie er vor Deans Poster von dessen Lieblingsfußballmannschaft stand und die Spieler anfeuerte, sich doch endlich zu bewegen. Neville wiederum hatte noch nie einen Besen bestiegen. Seine Großmutter wollte ihn nicht einmal in die Nähe eines solchen Fluggeräts lassen. Harry gab ihr im Stillen recht, denn Neville schaffte sogar mit beiden Füßen fest auf dem Boden eine erstaunliche Zahl von Unfällen zu erleiden. Fast so nervös wie Neville, wenn es ans Fliegen ging, war Hermine Granger. Fliegen war etwas, was man nicht aus einem Buch auswendig lernen konnte. Nicht, dass sie es nicht versucht hätte. Beim Frühstück am Donnerstagmorgen langweilte sie alle mit dummen Flugtipps, die sie in einem Bibliotheksband namens »Quidditch im Wandel der Zeiten« gefunden hatte. Neville hing ihr an den Lippen, begierig auf alles, was ihm nachher helfen könnte, auf dem Besen zu bleiben. Doch alle anderen waren erleichtert, als die Ankunft der Post Hermines Vorlesung unterbrach. Seit Hagrids Einladung hatte Harry keinen einzigen Brief mehr bekommen, was Malfoy natürlich schnell bemerkt hatte. Malfoys Adlereule brachte ihm immer Päckchen mit Süßigkeiten von daheim, die er am Tisch des Slytherins genüsslich auspackte. Eine Schleiereule brachte Neville ein kleines Päckchen von seiner Großmutter. Er öffnete es ganz aufgeregt und zeigte den anderen eine Glaskugel, die einer großen Murmel ähnelte und offenbar mit weißem Rauch gefüllt war. »Ein Erinner mich«, erklärte er. »Oma weiß, dass ich ständig alles vergesse. Das Ding hier sagt einem, ob es etwas gibt, was man zu tun vergessen hat. Schaut mal, ihr schließt es ganz fest in die Hand, und wenn es rot wird, oh!« Er schaute betreten drein, denn das Erinner mich erglühte im Nu scharlachrot. »Dann habt ihr etwas vergessen.« Neville war gerade damit beschäftigt, sich daran zu erinnern, was er vergessen hatte, als Draco Malfoy am Tisch der Gryffindors vorbeiging und ihm das Erinnermich aus der Hand riss. Harry und Ron sprangen auf. Insgeheim hofften sie, einen Grund zu finden, um sich mit Malfoy schlagen zu können. Doch Professor McGonagall, die schneller als alle anderen Lehrer der Schule spürte, wenn es Ärger gab, stand schon vor ihnen. »Was geht dir vor? Malfoy hat mein Erinnermich, Frau Professor.« Mit zornigem Blick ließ Malfoy das Erinnermich rasch wieder auf den Tisch fallen. »Wollte nur mal sehen«, sagte er und trottete mit Crabbe und Goyle im Schlepptau davon. An diesem Nachmittag um 3:30 rannten Harry, Ron und die anderen Gryffindors über die Vordertreppe hinaus auf das Schlossgelände, wo die erste Flugstunde stattfinden sollte. Es war ein klarer, ein wenig windiger Tag, und das Gras wellte sich unter ihren Füßen, Als sie den sanft abfallenden Hang zu einem flachen Stück Rasen auf der gegenüberliegenden Seite des verbotenen Waldes hinuntergingen, dessen Bäume in der Ferne dunkel wogten. Die Slytherins waren schon da, und auch fein säuberlich aneinandergereiht auf dem Boden liegend 20 Besen. Harry hatte gehört, wie Fred und George Weasley sich über die Schulbesen mokierten. Manche davon fingen an zu vibrieren, wenn man zu hoch flog oder bekamen einen Drall nach links. Jetzt erschien Madame Hooch, ihre Lehrerin. Sie hatte kurzes graues Haar und gelbe Augen wie ein Falke.
»Nun, worauf wartet ihr noch?« blaffte sie die Schüler an. »Jeder stellt sich neben einem Besen auf. Na los, Beeilung!«
Harry sah hinunter auf seinen Besen. Es war ein altes Modell und einige der Reisigzweige waren kreuz und quer abgespreizt.
»Streckt die rechte Hand über euren Besen aus!« rief Madame Hooch, die sich vor ihnen aufgestellt hatte, »und sagt hoch!«
»Hoch!« riefen alle. Harrys Besen sprang sofort hoch in seine Hand, doch er war nur einer von wenigen, bei denen es klappte. Der Besen von Hermine Granger hatte sich einfach auf dem Boden umgedreht und der Nevilles hatte sich überhaupt nicht gerührt. »Vielleicht spürten Besen wie Pferde, wenn man Angst hatte«, dachte Harry. In Nevilles Stimme lag ein Zittern, das nur zu deutlich sagte, dass er mit den Füßen lieber auf dem Boden bleiben wollte. Madame Hooch zeigte ihnen nun, wie sie die Besenstiele besteigen konnten, ohne hinten herunterzurutschen, und ging die Reihen entlang, um ihre Griffe zu überprüfen. Harry und Ron freuten sich riesig, als ihm Malfoy erklärte, dass er es all die Jahre falsch gemacht habe.
»Passt jetzt auf, wenn ich pfeife, stoßt ihr euch vom Boden ab, und zwar mit aller Kraft«, sagte Madame Hooch. »Haltet eure Besenstiele gerade, steigt ein paar Meter hoch und kommt dann gleich wieder runter, indem ihr euch leicht nach vorn neigt, auf meinen Pfiff. 3, 2...«
Neville, jedoch nervös und aufgeregt und voller Angst, auf dem Boden zurückzubleiben, nahm all seine Kräfte zusammen und stieß sich vom Boden ab, bevor die Pfeife Madame Hoots Lippen berührt hatte.
»Komm zurück, Junge«, rief sie.
Doch Neville schoss in die Luft wie der Korken aus seiner Sektflasche. 4 Meter, 7 Meter. Harry sah sein verängstigtes Gesicht auf den entschwindenden Boden blicken, sah ihn die Luft anhalten, seitlich vom Besenstiel gleiten und wumm. Ein dumpfer Schlag und ein hässliches Knacken. Und Neville, ein unförmiges Bündel, lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Gras. Sein Besen stieg immer noch höher und schwebte ganz allmählich zum verbotenen Wald hinüber, wo er verschwand. Madame Hooch beugte sich über Neville, ihr Gesicht ebenso bleich wie das seine. »Handgelenk gebrochen«, hörte Harry sie murmeln. »Na komm, Junge, es ist schon gut. Steh auf.
Keiner von euch rührt sich, während ich diesen Jungen in den Krankenflügel bringe. Ihr lasst die Besen, wo sie sind, oder ihr seid schneller aus Hogwarts draußen, als ihr Quidditch sagen könnt. Komm, mein Kleiner.«
Neville mit Tränen überströmtem Gesicht umklammerte sein Handgelenk und hinkte mit Madame Hooch davon, die ihren Arm um ihn gelegt hatte. Kaum waren sie außer Sicht, brach Malfoy in lautes Lachen aus.
»Habt ihr das Gesicht von diesem Riesentrampel gesehen?«
Die anderen Slytherins stimmten in sein Lachen ein.
»Halt den Mund, Malfoy«, sagte Parvati Petal in scharfem Ton.
»Oh, machst dich für den Lama stark?« sagte Pansy Parkinson, ein Slytherin-Mädchen mit harten Zügen. »Hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet du fette kleine Heulsusen magst, Parvati.«
»Schaut mal«, sagte Malfoy, machte einen Sprung und pickte etwas aus dem Gras. »Das blöde Ding, das die Oma von Lahmarsch ihm geschickt hat.«
Er hielt das Erinnermich hoch und es schimmerte in der Sonne.
»Gib es her, Malfoy«, sagte Harry ruhig. Alle schwiegen mit einem Schlag und richteten die Augen auf die beiden. Malfoy grinste.
»Ich glaube, ich stecke es irgendwo hin, damit Lahmarsch es sich abholen kann. Wie wäre es mit... oben auf einem Baum?«
»Gib es her!« schrie Harry. Doch Malfoy war auf seinen Besen gehüpft und hatte sich in die Lüfte erhoben. Gelogen hatte er nicht, fliegen konnte er. Von den obersten Ästen einer Eiche herab rief er,
»Komm und hol's dir doch, Potter!«
Harry griff nach einem Besen.
»Nein!« rief Hermine Granger. »Madame Hooch hat gesagt, wir dürfen uns nicht rühren. Du bringst uns noch alle in Schwierigkeiten.«
Harry beachtete sie nicht. Blut pochte in seinen Ohren. Er stieg auf den Besen, stieß sich heftig vom Boden ab und schoss mit wehendem Haar und in der Luft peitschendem Umhang nach oben. Und wilde Freude durchströmte ihn, denn er spürte, dass er etwas konnte, was man ihm nicht erst beibringen musste. Fliegen war leicht, fliegen war toll. Er zog ein wenig an seinem Besenstiel, damit er ihn noch höher trug, und von unten hörte er die Mädchen schreien und seufzen und einen bewundernden Zuruf von Ron. Er riss den Besen scharf herum, um Malfoy mitten in der Luft zu stellen. Malfoy sah überrascht aus.
»Gib es her«, rief Harry, »oder ich werf dich von deinem Besen runter.« »Was du nicht sagst«, entgegnete Malfoy und versuchte ein höhnisches Grinsen.
Allerdings sah er ein wenig besorgt aus. Aus irgendeinem Grund wusste Harry, was zu tun war. Er beugte sich vor, griff den Besenstiel fest mit beiden Händen und ließ ihn auf Malfoy zuschießen wie einen Speer. Malfoy konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen. Harry machte scharf kehrt und hielt den Besenstiel gerade. Unten auf dem Boden klatschten ein paar Schüler in die Hände.
»Kein Krabby und kein Goyle hier oben, um dich rauszuhauen, Malfoy«, rief Harry.
Derselbe Gedanke schien auch Malfoy gekommen zu sein.
»Dann fang's doch, wenn du kannst«, schrie er, warf die Glaskugel hoch in die Luft und sauste hinunter gen Erde.
Harry sah den Ball wie in Zeitlupe hochsteigen und dann immer schneller fallen. Er beugte sich vor und drückte seinen Besenstiel nach unten. Im nächsten Augenblick war er in steilem Sinkflug, immer schneller hinter der Kugel her. Der Wind pfiff ihm um die Ohren, hin und wieder drangen Schreie vom Boden durch. Er streckte die Hand aus, einen Meter über dem Boden fing er sie auf, gerade rechtzeitig, um seinen Besenstiel in die Waagrechte zu ziehen, und mit dem Erinner mich sicher in der Faust landete er sanft auf dem Gras.
»Harry Potter!«
Das Herz sank ihm wesentlich schneller in die Hose, als er gerade eben für seinen Flug aus luftiger Höhe zurück auf die Erde gebraucht hatte. Mit zitternden Knien stand er auf.
»Nie während meiner ganzen Zeit in Hogwarts!«
Professor McGonagall war fast sprachlos vor Entsetzen, und ihre Brillengläser funkelten zornig.
»Wie kannst du es wagen? Du hättest dir den Hals brechen können!«
»Es war nicht seine Schuld, Professor.
Seien Sie still, Miss Peddle!« »Aber Malfoy, genug, Mr. Weasley! Potter, folgen Sie mir! Sofort!«
Harry sah noch Malfoys, Krabbys und Goyles triumphierende Gesichter, als er benommen hinter Professor McGonagall hertrottete, die raschen Schritts auf das Schloss zuging. Er würde von der Schule verwiesen werden, das hatte er im Gefühl. Er wollte etwas sagen, um sich zu verteidigen, doch mit seiner Stimme schien etwas nicht zu stimmen. Professor McGonagall eilte voran, ohne ihn auch nur anzublicken. Um Schritt zu halten, musste er laufen. Jetzt hatte er es vermasselt. Nicht einmal 2 Wochen lang hatte er es geschafft. In 10 Minuten würde er seine Koffer packen. Was würden die Dursleys sagen, wenn er vor ihrer Tür auftauchte? Es ging die Vordertreppe hoch, dann die Marmortreppe im Innern des Schlosses, und noch immer sagte Professor McGonagall kein Wort. Sie riss Türen auf und marschierte Gänge entlang, den niedergeschlagenen Harry im Schlepptau. Vielleicht brachte sie ihn zu Dumbledore. Er dachte an Hagrid, von der Schule verwiesen, doch als Wildhüter noch geduldet. Vielleicht konnte er Hagrids Gehilfe werden. Ihm drehte es den Magen um, als er sich das vorstellte. Ron und den anderen zusehen, wie sie Zauberer wurden, während er über die Ländereien humpelte mit Hagrids Tasche auf dem Rücken. Professor McGonagall machte vor einem Klassenzimmer Halt. Sie öffnete die Tür und steckte den Kopf hinein. »Entschuldigen Sie, Professor Flitwick, könnte ich mir Wood für eine Weile ausleihen?«
»Wood?« dachte Harry verwirrt. War Wood ein Stock, den sie für ihn brauchte?
Doch Wood stellte sich als Mensch heraus, als ein stämmiger Junge aus der 5. Klasse, der etwas verdutzt aus Flitwicks Unterricht herauskam. »Folgt mir, ihr beiden«, sagte Professor McGonagall, und sie ging weiter den Korridor entlang, wobei Wood Harry neugierige Blicke zuwarf. »Da hinein!« Professor McGonagall wies sie in ein Klassenzimmer, das leer war, mit Ausnahme von Peeves, der gerade wüste Ausdrücke an die Tafel schrieb.
»Raus hier, Peeves!« blaffte sie ihn an.
Peeves warf die Kreide in einen Mülleimer, der ein lautes Klingen von sich gab, und schwebte fluchend hinaus. Professor McGonagall schlug die Tür hinter ihm zu und musterte die beiden Jungen.
»Potter, dies ist Oliver Wood.« »Wood?
Ich habe einen Sucher für Sie gefunden.«
Der zuvor noch ratlose Wood schien nun plötzlich hellauf begeistert.
»Meinen Sie das ernst, Professor?«
»Vollkommen ernst«, sagte Professor McGonagall forsch.
»Der Junge ist ein Naturtalent. So etwas habe ich noch nie gesehen.
War das Ihr erstes Mal auf einem Besen, Potter?«
Harry nickte schweigend. Er hatte keine Ahnung, was hier vor sich ging, doch offenbar wurde er nicht von der Schule verwiesen, und allmählich bekam er wieder ein Gefühl in den Beinen.
»Er hat dieses Ding aufgefangen nach einem Fall aus 20 Metern,« sagte Professor McGonagall zu Wood gewandt. »Hat sich nicht mal einen Kratzer geholt. Nicht einmal Charlie Weasley hätte das geschafft.«
Wood guckte, als ob all seine Träume auf einen Schlag wahr geworden wären.
»Jemals ein Quidditch-Spiel gesehen, Potter?« fragte er aufgeregt. »Wood ist Kapitän der Mannschaft von Gryffindor,« erklärte Professor McGonagall.
»Außerdem hat er genau die richtige Statur für einen Sucher,« sagte Wood, der nun mit prüfendem Blick um Harry herumging.
»Leicht, schnell. Wir müssen ihm einen anständigen Besen verschaffen, Professor. Einen Nimbus 2000 oder einen Sauberwisch 7, würde ich sagen. Ich werde mit Professor Dumbledore sprechen und zusehen, dass wir die Regeln für die Erstklässler etwas zurechtbiegen können. Weiß Gott, wir brauchen eine bessere Mannschaft als letztes Jahr. Platt gemacht von Slytherin in dem letzten Spiel. Ich konnte Severus Snape wochenlang nicht in die Augen sehen.«
Professor McGonagall sah Harry mit ernstem Blick über die Brillengläser hinweg an.
»Ich möchte hören, dass Sie hart trainieren werden, Potter. Oder ich könnte mir das mit der Bestrafung noch einmal überlegen.«
Dann lächelte sie plötzlich. Ihr Vater wäre stolz auf sie. Er war selbst ein hervorragender Quidditch-Spieler.
»Du machst Witze!«
Sie waren beim Abendessen. Harry hatte Ron gerade erzählt, was passiert war, nachdem er mit Professor McGonagall ins Schloss gegangen war. Ron hatte gerade ein Stück Steak mit Nierenpastete auf halbem Weg in den Mund, doch er vergaß völlig zu essen.
»Sucher?« sagte er. »Aber Erstklässler werden nie. Du musst der jüngste Hausspieler seit mindestens einem Jahrhundert sein,« sagte Harry und schaufelte sich Pastete in den Mund.
Nach der Aufregung am Nachmittag war er besonders hungrig.
»Wood hat es mir erzählt.«
Ron war so beeindruckt und aus dem Häuschen, dass er nur dasaß und Harry mit offenem Mund anstarrte.
»Nächste Woche fange ich an zu trainieren,« sagte Harry. »Aber sag's nicht weiter. Wood will es geheim halten.«
Fred und George kamen jetzt in die Halle, sahen Harry und liefen rasch zu ihm.
»Gut gemacht,« sagte George mit leiser Stimme. »Wood hat es uns erzählt. Wir sind auch in der Mannschaft, als Treiber.«
»Ich sag's euch, dieses Jahr gewinnen wir ganz sicher den Quidditch-Pokal,« meinte Fred. »Seit Charlie weg ist, haben wir nicht mehr gewonnen. Aber die Mannschaft von diesem Jahr ist klasse. Du musst wohl ganz gut sein, Harry. Wood hat sich fast überschlagen, als er es erzählt hat. Übrigens, wir müssen gleich wieder los. Lee Jordan glaubt, er habe einen neuen Geheimgang entdeckt, der aus der Schule herausführt. Wette, es ist der hinter dem Standbild von Gregor dem Kriecher, den wir schon in unserer ersten Woche hier entdeckt haben. Bis später!«
Kaum waren Fred und George verschwunden, als jemand auftauchte, der weit weniger willkommen war. Malfoy, flankiert von Krabby und Goyle.
»Nimmst deine letzte Mahlzeit ein, Potter? Hm? Wann fährt der Zug zurück zu den Muggeln?«
»Hier unten bist du viel mutiger. Und deine kleinen Kumpel hast du auch mitgebracht,« sagte Harry kühl. Natürlich war überhaupt nichts Kleines an Krabby und Goyle. Doch da der hohe Tisch mit Lehrern besetzt war, konnte keiner von ihnen mehr tun, als mit den Knöcheln zu knacken und böse Blicke zu werfen.
»Mit dir würde ich es jederzeit allein aufnehmen,« sagte Malfoy. »Heute Nacht, wenn du willst. Zaubererduell? Nur Zauberstäbe, kein Körperkontakt. Was ist los? Noch nie von einem Zaubererduell gehört, was?«
»Natürlich hat er,« sagte Ron und stand auf. »Ich bin sein Sekundant. Wer ist deiner?«
Malfoy musterte Krabby und Goyle.
»Krabby,« sagte er. »Mitternacht, klar? Wir treffen uns im Pokalzimmer. Das ist immer offen.«
Als Malfoy verschwunden war, sahen sich Ron und Harry an.
»Was ist ein Zaubererduell?« fragte Harry.
»Und was soll das heißen? Du bist mein Sekundant.«
»Ja, ein Sekundant ist da, um deine Angelegenheiten zu regeln, falls du stirbst,« sagte Ron lässig und machte sich endlich über seine kalte Pastete her.
Er bemerkte Harrys Gesichtsausdruck und fügte rasch hinzu: »Aber man stirbt nur in richtigen Duellen, mit richtigen Zauberern. Alles, was du und Malfoy könnt, ist, euch mit Funken zu besprühen. Keiner von euch kann gut genug zaubern, um wirklich Schaden anzurichten. Ich wette, ihr habt ohnehin erwartet, dass du ablehnst.«
»Und was, wenn ich mit meinem Zauberstab herumfuchtle und nichts passiert?«
»Dann wirf ihn weg und hau Malfoy eins auf die Nase,« schlug Ron vor.
»Entschuldigt, wenn ich störe.«
Beide sahen auf. Es war Hermine Granger.
kann ein Mensch hier nicht mal in Ruhe essen, sagte Ron.
Hermine ignorierte ihn und wandte sich an Harry. Ich habe unfreiwillig mitbekommen, was du und Malfoy beredet habt.
Von wegen unfreiwillig, murmelte Ron.
Und ihr dürft einfach nicht nachts in der Schule herumlaufen. Denkt an die Punkte, die Gryffindor wegen euch verliert, wenn ihr erwischt werdet. Und das werdet ihr sicher. Das ist wirklich sehr egoistisch von euch.
Und dich geht es wirklich nichts an, sagte Harry. Auf Wiedersehen, sagte Ron.
Trotz allem konnte man nicht gerade von einem gelungenen Abschluss des Tages reden, dachte Harry, als er später noch lange wach lag und hörte, wie Dean und Seamus einschliefen. Neville war noch nicht aus dem Krankenflügel zurückgekehrt. Ron hatte ihm den ganzen Abend lang Ratschläge erteilt, zum Beispiel, wenn er versucht, dir einen Fluch anzuhängen, dann weich ihm besser aus. Ich weiß nämlich nicht, wie man sie abblocken kann. Wahrscheinlich würden sie ohnehin von Filch oder Mrs. Norris erwischt werden. Und Harry hatte das Gefühl, dass er sein Glück aufs Spiel setzte, wenn er heute noch eine Schulregel brach. Andererseits tauchte ständig Malfoys grinsendes Gesicht aus der Dunkelheit auf. Das war die große Gelegenheit, ihn von Angesicht zu schlagen. Er konnte sie nicht sausen lassen. 11:30, murmelte Ron schließlich. Wir sollten aufbrechen. Sie zogen die Morgenmäntel an, griffen sich ihre Zauberstäbe und schlichen durch das Turmzimmer eine Wendeltreppe hinab und in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Ein paar Holzscheite glühten noch im Kamin und verwandelten die Sessel in gedrungene schwarze Schatten. Sie hatten das Loch hinter dem Porträt schon fast erreicht, als eine Stimme aus nächster Nähe zu ihnen sprach.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass du das tust, Harry.«
Eine Lampe ging flackernd an.
Es war Hermine Granger, die einen rosa Morgenmantel trug und auf der Stirn eine tiefe Sorgenfalte.
»Du«, sagte Ron zornig, »geh wieder ins Bett.«
»Ich hätte es fast deinem Bruder erzählt«, sagte Hermine spitz. »Percy, er ist Vertrauensschüler, und er hätte das hier nicht zugelassen.«
Harry konnte es nicht fassen, dass sich jemand auf so unverschämte Weise einmischte.
»Los, weiter«, sagte er zu Ron.
Er schob das Porträt der fetten Dame beiseite und kletterte durch das Loch. So schnell gab Hermine jedoch nicht auf. Sie folgte Ron durch das Loch hinter dem Bild und fauchte wie eine wütende Gans.
»Ihr schert euch überhaupt nicht um Gryffindor, sondern nur um euch selbst. Ich jedenfalls will nicht, dass Slytherin den Hauspokal gewinnt und ihr sämtliche Punkte wieder verliert, die ich von Professor McGonagall gekriegt habe, weil ich alles über die Verwandlungssprüche wusste.«
»Hau ab!«
»Na gut, aber ich warne euch. Erinnert euch an das, was ich gesagt habe, wenn ihr morgen im Zug nach Hause sitzt. Ihr seid ja sowas von...«
Doch was sie waren, erfuhren sie nicht mehr. Hermine hatte sich zu dem Porträt der fetten Dame umgedreht, um zurückzukehren, doch das Bild war leer. Die fette Dame war zu einem nächtlichen Besuch ausgegangen und Hermine war aus dem Gryffindor-Turm ausgesperrt.
»Was soll ich jetzt tun?« fragte sie mit schriller Stimme.
»Das ist dein Problem«, sagte Ron. »Wir müssen weiter, sonst kommen wir noch zu spät.«
Sie hatten noch nicht einmal das Ende des Ganges erreicht, als Hermine sie einholte.
»Ich komme mit«, sagte sie.
»Das tust du nicht.
Glaubt ihr, ich warte hier draußen, bis Filch mich erwischt? Wenn er uns alle drei erwischt, sage ich ihm die Wahrheit, nämlich, dass ich euch aufhalten wollte und ihr könnt es ja bestätigen.«
»Du hast vielleicht Nerven«, stöhnte Ron.
»Seid still, beide«, zischte Harry. »Ich habe etwas gehört.«
Es hörte sich an wie ein Schnüffeln. »Mrs. Norris?« flüsterte Ron und spähte durch die Dunkelheit. Es war nicht Mrs. Norris, es war Neville. Er lag zusammengekauert auf dem Boden und schlief. Doch als sie sich näherten, schreckte er hoch.
»Gott sei Dank, dass ihr mich gefunden habt. Ich bin schon seit Stunden hier draußen. Ich habe das Passwort vergessen und bin nicht reingekommen.«
»Sprich leise, Neville. Das Passwort ist Schweineschnauze. Aber das wird dir nicht weiterhelfen. Die fette Dame ist nämlich ausgeflogen.«
»Was macht dein Arm?« fragte Harry.
»Wieder in Ordnung«, sagte Neville und zeigte ihn vor. »Madame Pomfrey hat ihn in einer Minute heil gemacht.«
»Gut. Nun hör mal zu, Neville. Wir müssen noch weiter. Wir sehen uns später.«
»Lasst mich nicht allein«, rief Neville und rappelte sich hoch. »Ich will nicht alleine hier bleiben. Der blutige Baron ist schon zweimal vorbeigekommen.«
Ron sah auf die Uhr und blickte dann Hermine und Neville wütend an.
»Wenn wir wegen euch erwischt werden, ruhe ich nicht eher, bis ich diesen Fluch der Popel gelernt habe, von dem uns Quirrell erzählt hat, und ihn euch auf den Hals gejagt habe.«
Hermine öffnete den Mund vielleicht, um Ron genau zu erklären, wie der Fluch der Popel funktionierte, doch mit einem Zischen gebot ihr Harry zu schweigen und scheuchte sie alle weiter. Sie huschten Gänge entlang, in die der Mond Lichtstreifen durch die hohen Fenster warf. Nach jeder Ecke erwartete Harry, sie würden auf Filch oder Mrs. Norris stoßen, doch sie hatten Glück. Sie rannten eine Treppe zum dritten Stock empor und gingen auf Zehenspitzen in Richtung Pokalzimmer. Malfoy und Krabby waren noch nicht da. Die Vitrinen aus Kristallglas schimmerten im Mondlicht. Pokale, Schilder, Teller und Statuen blinkten silbern und golden durch die Dunkelheit. Sie drückten sich leise an den Wänden entlang und behielten dabei die Türen auf beiden Seiten des Raumes im Auge. Harry nahm seinen Zauberstab heraus für den Fall, dass Malfoy hereinsprang und sofort loslegte. Die Minuten krochen vorbei. »Er kommt zu spät. Vielleicht hat er Muffensausen gekriegt«, flüsterte Ron. Ein Geräusch im Zimmer nebenan ließ sie zusammenschrecken. Harry hatte gerade den Zauberstab erhoben, als sie jemanden sprechen hörten. Und es war nicht Malfoy.
»Schnüffel ein wenig herum, meine Süße. Vielleicht lauern sie in einer Ecke.« Es war Filch, der mit Mrs. Norris sprach.
Harry, den ein fürchterlicher Schreck gepackt hatte, ruderte wild mit den Armen, um den anderen zu bedeuten, sie sollten ihm so schnell wie möglich folgen. Sie tasteten sich zur Tür, die von Filchs Stimme wegführte. Kaum war Nevilles Umhang um die Ecke gewischt, als sie Filch das Pokalzimmer betreten hörten.
»Sie sind irgendwo hier drin«, hörten sie ihn murmeln. »Wahrscheinlich verstecken sie sich.«
»Hier entlang«, bedeutete Harry den anderen mit einer Mundbewegung, und mit entsetzend starren Gliedern schlichen sie eine endlose Galerie voller Rüstungen entlang. Sie konnten Filch näher kommen hören. Neville gab plötzlich ein ängstliches Quieken von sich und rannte los. Er stolperte, klammerte seine Arme um Rons Hüfte und beide stürzten mitten in eine Rüstung. Das Klingen und Klirren reichte aus, um das ganze Schloss aufzuwecken. »Lauft!« rief Harry, und die vier rasten die Galerie entlang, ohne sich umzusehen, ob Filch folgte. Sie schwangen sich um einen Türpfosten und liefen einen Gang runter und dann noch einen, Harry voran, der jedoch keine Ahnung hatte, wo sie waren oder hinrannten. Schließlich durchrissen sie einen Wandbehang und fanden sich in einem Geheimgang wieder. Immer noch rennend kamen sie in der Nähe des Klassenzimmers heraus, wo sie Zauberkunst hatten, von dem sie wussten, dass es vom Pokalzimmer meilenweit entfernt war. »Ich glaube, wir haben ihn abgehängt«, stieß Harry außer Atem hervor, lehnte sich gegen die kalte Wand und wischte sich die Stirn. Neville war pfeifend und prustend in sich zusammengesunken. »Ich hab's euch gesagt«, keuchte Hermine und griff sich an die Seite, wo sie ein Stechen spürte. »Ich hab's euch doch gesagt.« »Wir müssen zurück in den Gryffindor-Turm«, sagte Ron, »so schnell wie möglich.« »Malfoy hat dich reingelegt«, sagte Hermine zu Harry. »Das siehst du doch auch, oder? Er hat dich nie treffen wollen.« Filch wusste, dass im Pokalzimmer etwas vor sich ging. Malfoy musste ihm einen Tipp gegeben haben. »Sie hat vermutlich recht«, dachte Harry. »Doch das würde er ihr nicht sagen. Gehen wir.« So einfach war es freilich nicht. Nach kaum einem Dutzend Schritten rüttelte es an einer Türklinke und aus einem Klassenzimmer kam eine Gestalt herausgeschossen. Es war Peeves. Er bemerkte sie und gab ein freudiges Quietschen von sich. »Halt den Mund, Peeves, bitte, wegen dir werden wir noch rausgeworfen.« Peeves lachte gackernd.
»Strohmann um Mitternacht, im Schloss herum, die kleinen Erstklässler, gar nicht brav, man wird euch erwischen.«
»Nicht, wenn du uns nicht verpetzt, Peeves, bitte.«
»Sollte es Filch sagen, sollte ich wirklich«, sagte Peeves mit sanfter Stimme, doch mit verschlagen glitzernden Augen. »Ist nur zu eurem Besten, wisst ihr?«
»Aus dem Weg«, fuhr ihn Ron an und schlug nach ihm, was ein großer Fehler war.
»Schüler aus dem Bett«, brüllte Peeves. »Schüler aus dem Bett, hier im Zauberkunstkorridor!«
Sie duckten sich unter Peeves hindurch und rannten wie um ihr Leben bis zum Ende des Gangs, wo sie in eine Tür krachten, und die war verschlossen.
»Das war's«, stöhnte Ron, als sie verzweifelt versuchten, die Tür aufzudrücken. »Wir sitzen in der Falle. Das ist das Ende.«
Sie hörten Schritte. Filch rannte so schnell er konnte den Rufen von Peeves nach.
»Ach, geh mal beiseite«, fauchte Hermine.
Sie packte Harrys Zauberstab, klopfte auf das Türschloss und flüsterte »Alohomora«. Das Schloss klickte und die Tür ging auf. Sie stürzten sich alle auf einmal hindurch, verschlossen sie rasch hinter sich und drückten die Ohren dagegen, um zu lauschen.
»In welche Richtung sind Sie gelaufen, Peeves?« hörten sie Filch fragen. »Schnell, sag's mir!«
»Sag bitte!«
»Keine blöden Mädchen, jetzt Peeves! Wo sind Sie hingegangen?«
»Ich sag dir nichts, wenn du nicht bitte sagst,«
antwortete Peeves mit einer nervigen Singsangstimme.
»Na gut, bitte!«
»Nichts! Oh, 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 habt ihr gesagt, dass ich nichts sagen würde, wenn du nicht bitte sagst?« oh, 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 oh.
Und sie hörten Peeves fortrauschen und Filch wütend fluchen.
»Er glaubt, dass diese Tür verschlossen ist,« flüsterte Harry. »Ich glaube, wir haben's geschafft. Lass los, Neville!« Denn Neville zupfte schon seit einer Minute ständig an Harrys Ärmel.
»Was?«
Harry wandte sich um und sah ganz deutlich, was. Einen Moment lang glaubte er, in einen Albtraum geschlittert zu sein. Das war einfach zu viel nach dem, was bisher schon passiert war. Sie waren nicht in einem Zimmer, wie er gedacht hatte. Sie waren in einem Gang. In dem verbotenen Gang im dritten Stock. Und jetzt wussten sie auch, warum er verboten war. Sie sahen direkt in die Augen eines Ungeheuers von Hund. Eines Hundes, der den ganzen Raum zwischen Decke und Fußboden einnahm. Er hatte drei Köpfe, drei Paar rollender, irrsinniger Augen, drei Nasen, die in ihre Richtung zuckten und zitterten, drei sappernde Mäuler, aus denen von gelblichen Fangzähnen in glitschigen Fäden der Speichel herunterhing. Er stand ganz ruhig da, alle sechs Augen auf sie gerichtet, und Harry wusste, dass der einzige Grund, warum sie nicht schon tot waren, ihr plötzliches Erscheinen war, das ihn überrascht hatte. Doch darüber kam er jetzt schnell hinweg, denn es war unmissverständlich, was dieses Donnergrollen bedeutete. Harry griff nach der Türklinke. Wenn er zwischen Filch und dem Tod wählen musste, dann nahm er lieber Filch. Sie liefen rückwärts. Harry schlug die Tür hinter ihnen zu und sie rannten, flogen fast den Gang entlang zurück. Filch war nirgends zu sehen. Er musste fortgeeilt sein, um anderswo nach ihnen zu suchen. Doch das kümmerte sie nicht. Alles, was sie wollten, war, das Ungeheuer so weit wie möglich hinter sich zu lassen. Sie hörten erst auf zu rennen, als sie das Porträt der fetten Dame im siebten Stock erreicht hatten.
»Wo um Himmels Willen seid ihr alle gewesen?« fragte sie und musterte ihre Morgenmäntel, die ihnen von den Schultern hingen, und ihre erhitzten, schweißüberströmten Gesichter.
»Das ist jetzt egal. Schweineschnauze, Schweineschnauze«, keuchte Harry, und das Porträt schwang zur Seite. Sie drängten sich in den Aufenthaltsraum und ließen sich zitternd in die Sessel fallen. Es dauerte eine Weile, bis einer von ihnen ein Wort sagte. Neville sah tatsächlich so aus, als ob er nie mehr den Mund aufmachen würde. »Was denken die sich eigentlich, wenn sie so ein Ding hier in der Schule eingesperrt halten?« sagte Ron schließlich. »Wenn es einen Hund gibt, der mal Auslauf braucht, dann der da unten.« Hermine hatte inzwischen wieder Atem geschöpft und auch ihre schlechte Laune zurückgewonnen. »Ihr benutzt wohl eure Augen nicht. Keiner von euch«, fauchte sie. »Habt ihr nicht gesehen, worauf er stand?« »Auf dem Boden«, war der Beitrag Harrys zu dieser Frage. »Ich habe nicht auf seine Pfoten geschaut. Ich war zu sehr beschäftigt mit den Köpfen.« »Nein, nicht auf dem Boden. Er stand auf einer Falltür.«
Offensichtlich bewacht er etwas. Sie stand auf und sah sie entrüstet an.
»Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit euch. Wir hätten alle sterben können oder noch schlimmer von der Schule verwiesen werden. Und jetzt, wenn es euch nichts ausmacht, gehe ich zu Bett.«
Ron starrte ihr mit offenem Mund nach.
»Nein, es macht uns nichts aus«, sagte er.
»Du könntest glatt meinen, wir hätten sie mitgeschleift, oder?« Doch Hermine hatte Harry etwas anderes zum Nachdenken gegeben, bevor sie ins Bett ging. Der Hund bewachte etwas. Was hatte Hagrid gesagt? Gringotts war der sicherste Ort auf der Welt, mit Ausnahme vielleicht von Hogwarts. Es sah so aus, als hätte Harry herausgefunden, wo das schmutzige kleine Päckchen aus dem Verlies 719
steckte.